Andrew Carnegie wanderte als 13-Jähriger nach Amerika aus. Er erwarb dort als Großindustrieller ein riesiges Vermögen. Er wurde als Stahlkönig bekannt, ohne dass er selbst relativ viel von der Stahlherstellung wusste. Dafür wusste er aber, wie man mit Menschen umgeht, und diese Fähigkeit war es, die ihn reich machte. Und das kam so. Als Zehnjähriger sollte er sich um die Kaninchen der Familie kümmern, wie das halt nun mal so ist. Leider vermehrten die sich ziemlich schnell und er hatte überhaupt kein Geld für Futter. Da kam ihm eine Idee. Andrew versprach den Jungen in der Nachbarschaft, die kleinen Kaninchen nach ihren Namen zu benennen. Sie müssten ihm dafür nur jeden Tag genügend Löwenzahn bringen, dann würde er ihnen ihren Namen geben. Die Jungen waren begeistert. Sie taten die ganze Arbeit und Carnegie zog daraus eine Lehre für sein Leben. Er wandte die gleiche Technik immer wieder in seinem Geschäft an und verdiente damit Millionen. Ihr Lieben, diese Geschichte zeigt, wie wichtig uns unser Name ist. Es durchfährt uns ein kleiner Schauer, wenn wir gerufen werden. Wir fühlen uns geehrt, wenn jemand unseren Namen kennt. Und wir tun eine ganze Menge Dinge, damit unser Name groß rauskommt. Wenn andere unseren Namen entstellen, dann verletzt uns das. Und wenn sie unseren Namen in den Dreck ziehen, dann macht uns das wütend. So können wir, glaube ich, nachvollziehen, dass Gott seinen Namen unter einen besonderen Schutz stellt. Er verfasst dazu das dritte Gebot, mit dem wir uns heute befassen wollen. Es heißt, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Mercedes, Microsoft und Mediamarkt geben sehr viel Geld aus, damit wir ihre Markennamen kennen. Patentrechte und Anwälte schützen die Namen, gewaltige Werbebudgets sorgen für ein gutes Image dieser Namen. Und wie ist das mit Gott? Ist nicht auch sein Name würdig, dass wir ihn schützen? Ich denke, ganz bestimmt. Mehr sogar noch als alle anderen Namen auf dieser Welt. Es gibt nichts, was größeren Respekt verdient als der Name Gottes. Es ist der schönste und mächtigste Name der Welt. David betet in Psalm 8, Herr, unser Herrscher, groß und herrlich ist dein Name, Himmel und Erde sind Zeichen deiner Macht. Gott hat seinen Namen ja nicht von uns verliehen bekommen, er hat uns selbst offenbart, wie er heißt. Er hat sich damit greifbar und ansprechbar gemacht, er ist dadurch aber auch verletzlich geworden. Das merken wir schon bei seiner ersten Begegnung mit Mose. Am brennenden Dornbusch stellt sich Gott vor. Er heißt auf Hebräisch Jahwe. Das bedeutet, er ist der Gott, der für uns da sein wird. Er ist der Gott, der die Dinge so geschehen lässt, wie er es möchte. Er verdient unseren Respekt als Jahwe. Aber Mose tut sich schwer, das zu glauben. Er will den Auftrag Gottes nicht annehmen. Er will nicht mit diesem Gott zurück nach Ägypten ziehen. Er hat Angst vor dem Pharao. Erst nach und nach erkennt Mose, wie bedeutungsvoll dieser Name Gottes tatsächlich ist. Er fängt an, ihm zu vertrauen. Und auch die Israeliten folgen ihm, als sie den Namen Gottes hören. Den Namen Jahwe umgibt sicherlich auch ganz viel Geheimnisvolles. Das Ich Bin, der Ich Bin, lässt verschiedene Deutungen für uns offen. Für mich ist das ein Zeichen dafür, dass Gott eben größer sein möchte als unser Denken. Er legt sich nicht zu 100% fest. Aber Jahwe ist auf jeden Fall ein Name, der sich in der Geschichte Israels in vielfältiger und umfassender Weise bewiesen hat. Gott ist für dieses Volk da, so wie er es mit seinem Namen versprochen hat, bis heute. Die Juden honorieren das, indem sie den Namen Gottes aus Ehrfurcht gar nicht mehr aussprechen. Überall, wo in der Bibel der Name Jahwe steht, da lesen sie Adonai, das bedeutet Herr. Unsere deutschen Bibeln haben das übernommen. Der Name Jahwe wird als Herr wiedergegeben, im besten Fall mit vier großen Buchstaben geschrieben, so wie hier vorne an der Wand. Damit wird wenigstens angedeutet, dass es sich hier eigentlich um einen Namen handelt. Wie groß und herrlich der Name Gottes ist, erfahren wir meistens nur noch in der Bibel, wenn wir im Alten Testament auf die weniger persönlichen Namen Gottes stoßen, auf El Shaddai und El Elyon und viele andere mehr. 48 Mal stellt sich Gott als El Shaddai vor. Er ist der Gott, der größer ist als die Berge, heißt das wahrscheinlich wörtlich. In unseren Bibeln wird dieser Name meistens als Gott der Allmächtige wiedergegeben. Sehr beliebt ist auch der Name El Elyon. Gott ist der Allerhöchste. Und sehr häufig wird von Gott auch im Plural gesprochen, um klarzumachen, dass er mehr ist, als diese Namen ausdrücken können. So halten wir fest, dass Gott sehr viele Namen hat. Aber ganz egal, welchen wir verwenden, wir sollten ihn mit Respekt aussprechen. Wir haben es nicht mit einem guten Opa total taub zu tun, so werden ja manchmal diese Buchstaben G-O-T-T übersetzt, sondern wir haben es mit dem allerhöchsten Gott zu tun, der unseren Respekt verdient. Darum zweitens, der Name Gottes darf nicht missbraucht werden. Gott sagt, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Das dritte Gebot ist das einzige Gebot, das eine Strafe ankündigt, falls es gebrochen wird. Ich vermute, dass unser Herr wusste, wie leicht wir dieses Gebot übertreten und dass wir es nicht so ernst nehmen würden wie all die anderen. Denn leider ist es doch so, dass wir es kaum noch bemerken, wie leichtfertig wir mit Gottes Namen umgehen. Wir rufen ihn, ohne ihn wirklich zu meinen. Wir benutzen seinen Namen sogar manchmal als Kraftausdruck. Wie oft geht irgendetwas schief und wir sagen, oh je. Das ist die Abkürzung von O Jesus. Manche verwenden auch das längere O Jemine, das heißt O Jesus mein. Wollen wir damit andeuten, dass Jesus in der Misere schuld ist, die uns gerade passiert? Oder rufen wir ihn mit diesem Ausspruch, weil wir Hilfe brauchen? Oder haben wir das einfach gedankenlos dahergesagt? Ein anderes Mal rutscht uns ein Ach Gott oder ein Ach Gottchen raus, wenn wir eine schlimme Nachricht erhalten. Da steckt der Name Gottes ja schon offensichtlicher drin, aber auch diese Anrede meinen wir doch nicht wirklich ernst. Der Bayer kennt da noch solche Kraftausdrücke wie Himmel, Herrgott, Zwirn und der Berliner sagt gerne, I bewahre, das bedeutet, Jesus bewahre mich davor. Es sollte uns zu denken geben, wenn der Sohn zu seiner Mutter sagt, Mama, darf ich in die Garage gehen und zuhören, wie Papa die Räder wechselt? Unsere Wortwahl spiegelt eine ganze Menge von unserem Glauben wider. Und daher lohnt es sich, auf solche Kraftausdrücke zu verzichten. Das dritte Gebot mahnt uns hier zur Mäßigung. Martin Luther sagt dazu, dass wir bei dem Namen Gottes nicht fluchen, schwören, zaubern, lügen oder betrügen sollen. Ich habe mir das daher als Jugendlicher abgewöhnt. Das hat viele Monate gedauert. Erst habe ich ein harmloseres Schimpfwort benutzt und irgendwann habe ich so gut wie gar keins mehr benutzt. Mit Gottes Hilfe können wir tatsächlich frei werden von solchen schlechten Gewohnheiten. Wir müssen es nur wollen und dann auch einüben. Und vielleicht hilft es ja, wenn du dir nochmal klar machst, dass du doch selber auch nicht willst, dass man deinen Namen einfach dauernd ruft, ohne dich zu meinen. Oder dass man deinen Namen als Schimpfwort benutzt. Und wie viel mehr wird das wohl den allerhöchsten Gott schmerzen, wenn du so mit seinem Namen umgehst. König Salomo gibt uns deshalb einen guten Rat, damit wir keine frommen Worthülsen mehr benutzen und damit wir im Namen Gottes auch keine leeren Versprechen mehr geben. Salomo sagt in Prediger 5, überlege, bevor du Gott etwas sagst. Sprich nicht alle Gedanken aus, die dir kommen. Denn Gott ist im Himmel und du auf der Erde, darum rede nicht mehr als nötig. Je mehr Worte du machst, desto mehr Unsinn redest du. Wenn du Gott etwas versprochen hast, dann erfülle es so schnell wie möglich. Wer ihm etwas verspricht und dann nicht hält, nimmt ihn nicht ernst. Und solche Leute mag Gott nicht leiden. Gott ernst zu nehmen heißt, dass wir nicht nur sein Wort, sondern auch unsere Worte ernst nehmen. Wir sagen zu Gott und zueinander Dinge, die wir so nicht meinen und das verletzt und zerstört Vertrauen. Wir geben Zusicherungen ab, die wir nicht einzuhalten gedenken, und das macht unseren Glauben unglaubwürdig. Darum sagt Jakobus kompromisslos, wenn ihr Ja sagt, dann muss man sich darauf verlassen können. Und wenn ihr Nein sagt, dann steht auch dazu, sonst ist euch Gottes Urteil sicher. Der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Wie das konkret aussieht, da könnten wir die Söhne des hohen Priesters Skevas fragen. Sie wollten einen bösen Geist im Namen Jesu austreiben, doch der Geist antwortete, Jesus kenne ich, aber wer seid ihr? Und dann stürzte er sich auf sie und richtete sie übel zu, nachzulesen in Apostelgeschichte 19. Es ist also besser, wenn wir es erst gar nicht auf diese Strafe Gottes anlegen und seinen Namen wirklich ernst nehmen und nicht missbrauchen. Nachdem wir unseren Wortschatz durchforstet haben, wartet eine weitere Aufgabe auf uns. Es gibt nämlich noch mehr Varianten, mit denen der Name des Herrn von uns missbraucht wird. Er wird manchmal als Druckmittel benutzt. Eine Leiterin geht zu einem jungen Mann und sagt, Gott hat mir gezeigt, dass du in meinem Team mitarbeiten sollst. Das hört sich gut an, aber es könnte auch eine raffinierte Methode sein, diesen Mann zu manipulieren. Nun bezweifle ich nicht, dass Gott zu Menschen spricht, aber wäre es nicht ehrlicher von dieser Frau gewesen, zu sagen, du, ich suche noch einen Mitarbeiter und ich glaube, dass du ganz toll in unser Team hineinpassen würdest. Ich glaube, dass du da echt begabt bist für. Es ist doch gar nicht nötig, dass wir anderen mit dem Namen Gottes Autorität vorspielen. Jesus ist mit solchen Heuchlern, den Pharisäern, damals hart ins Gericht gegangen. Er nennt sie Scheinheilige. Außerdem gibt es schon genug Druck auf dieser Welt, da müssen wir uns in der Gemeinde nicht auch noch das Leben schwer machen. Das sind richtige mörderische Phrasen, wenn wir behaupten, dass Gott uns bestimmte Dinge gesagt hat, die wir tun oder lassen sollen. Das mag ja stimmen. Aber sobald wir das laut zu anderen sagen, ersticken wir jegliche Diskussion. Wir lassen dem anderen ja gar keine Chance mehr, anderer Meinung uns gegenüber zu sein, wenn wir sagen, dass wir Dinge im Namen Gottes bekommen haben. Wir benutzen den Namen Gottes also als Druckmittel oder viertens als Rechtfertigung. Ein Missionar war gesundheitlich seit einiger Zeit schwer angeschlagen. Aus Furcht davor, was seine Mitarbeiter über ihn denken würden, hatte er nicht den Mut, konkret etwas gegen die Überlastung zu unternehmen. Schließlich musste ihn ein Arzt ins Krankenhaus einweisen. In einem Rundbrief schrieb er später, »Meine Kräfte waren schon seit langem aufgebraucht, doch musste ich einfach weitermachen, obwohl ich körperlich am Ende war. Erst im Krankenhaus schenkte mir Gott die Ruhe, die ich brauchte.« Dieser Brief hat mich nachdenklich gestimmt. Was ist das denn für ein Gott, der seine Kinder so lange herumhetzt, bis sie krank im Krankenhaus liegen? Sieht der Dienst im Namen Gottes wirklich so aus? Ist das unser Gott? Ich denke, es wäre ehrlicher gewesen, wenn der Missionar zugegeben hätte, dass er selbst zu spät auf die Überlastung reagiert hat. Den Krankenhausaufenthalt Gott zuzuschreiben, ist meines Erachtens nicht fair. Hier wird der Name Gottes missbraucht. Gott hetzt uns nicht zu Tode. Wir tun das selber. Gott ist auch nicht der Polizist, der ständig aufpasst, ob wir etwas falsch machen. Er will nicht, dass wir unsere Kinder erziehen, indem wir mit seinem Namen drohen. Ja, es gibt so viele Bereiche, in denen wir mit dem Namen Gottes verantwortungslos umgehen. Und manchmal machen wir uns da regelrecht etwas vor. Darum sagt Jesus in Matthäus 7, nicht wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Am Tag des Gerichts werden zwar viele sagen, aber Herr, wir haben doch deine Wahrheiten gepredigt, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mächtige Taten vollbracht. Aber ich werde ihnen antworten, ihr habt nie wirklich zu mir gehört. Was ihr getan habt, das habt ihr ohne mich getan, geht mir aus den Augen. Das sind harte und unbequeme Worte. Aber Jesus entlarvt die Leute, die immer nur eine fromme Sprache sprechen, aber gar keine Beziehung zu Gott haben. Er greift ein, weil ganz vieles hinterfragt werden muss, was in seinem Namen geschieht. Dieser Satz, ihr habt nie wirklich zu mir gehört, zeigt, worum es wirklich beim dritten Gebot geht. Der tiefere Sinn dieses Gebotes ist uns klar zu machen, wo wir die Nachfolge noch verweigern. Unsere innere Einstellung steht hier auf dem Prüfstand. Gehörst du wirklich zu Gottes Familie, dass du seinen Namen auch führen darfst? Oder läufst du nur mit und missbrauchst dadurch den guten Namen Gottes? Hast du schon mit deiner Schuld vor Jesus kapituliert und ihn als deinen Herrn akzeptiert? Oder glaubst du immer noch, dass du die meiste Zeit in deinem Leben ohne ihn klarkommst? Hast du dich jemals in die ausgestreckten Arme deines himmlischen Vaters fallen lassen und bist du von ihm in seine Familie wirklich adoptiert worden? Diese Fragen solltest du unbedingt klären, denn die 10 Gebote wenden sich an Menschen, die genau wissen, zu welcher Familie sie gehören. Damit kommen wir zu der Frage, wie wir denn nun richtig mit dem Namen Gottes umgehen. Jesus empfiehlt uns zu beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Der Name Gottes wird also geheiligt als Vater. Gott wird im Neuen Testament mehr als 270 Mal Vater genannt. Und das hat seinen Grund. In uns allen steckt nämlich eine ganz tiefe Vatersehnsucht. Wir ahnen, dass da ein Gott ist, der uns geschaffen hat und etwas mit uns vorhat. Also gibt es doch nichts Schöneres, als dass wir unseren Vater im Himmel kennenlernen. Er stillt unsere Sehnsucht. Er schenkt uns Geborgenheit und Halt. Er ist immer für uns da und er freut sich, wenn wir ihn aus tiefstem Herzen Papa nennen. Aber lieber Vater, haben Jesus und Paulus deswegen gebetet. Denn Abba ist das hebräische Wort für Papa. Und wir dürfen es ihnen nachmachen. Gott ist unser Vater. Für mich ist das immer wieder bewegend, die letzten Worte des Alten Testaments zu lesen. Der Prophet Maleachi hat uns da wunderbare Hoffnungsworte hinterlassen. Sie beziehen sich auf die Zeit, wenn der Messias kommt. Dort heißt es, er wird die Herzen der Väter zu den Söhnen bekehren und die Herzen der Söhne zu ihren Vätern. Die Menschen im Alten Testament konnten diese Wirklichkeit noch nicht erfahren. In ihren Familien geht es drunter und drüber. Wie viel Unverständnis, wie viel Hartherzigkeit, ja wie viel Unversöhnlichkeit tritt uns bei diesen Familiengeschichten entgegen. Diese Geschichten sind wahrlich nicht zum Vorzeigen und gerade darin liegt ihr Sinn. Sie beweisen nämlich, wie schwer es ist, wenn wir Gott nicht als unseren Vater ehren. Die Menschen im Alten Testament kannten Gott nicht als Vater. Wie viel besser haben wir es, dass wir am Vatersein Gottes für unsere eigene Vaterschaft lernen können. Wir können mit den Wunden, die wir von unseren eigenen Vätern erlitten haben, zu Gott kommen und uns heilen lassen. Und wir können von unserem Vater im Himmel uns korrigieren lassen, wo wir selber in der Gefahr stehen, an unseren Kindern zu versagen. Wir haben einen Vater, der uns an seiner Hand durch unser Leben führt. Den sollen wir ehren. Zum Zweiten, heiligen wir den Namen Gottes, wenn wir an Jesus als Sohn Gottes und Erlöser festhalten. Der Engel sagte zu Maria, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Jesus, nicht Bernd oder Carsten oder irgendeinen anderen Namen. Nein, der Messias soll den Namen Jesus tragen. Denn dieser Name verkörpert, dass er unser Retter und Helfer ist. Ohne ihn sind wir verloren. Ohne Jesus gibt es keine Vergebung und keine Hoffnung auf dieser Erde. Diesen Namen und keinen anderen haben die Apostel da ja überall auf der Welt bekannt gemacht. Egal, ob sie offene Türen wie in Korinth vorfanden oder ob sie ein hartes Pflaster wie Jerusalem betraten, sie blieben dabei. Jesus Christus und sonst niemand kann die Rettung bringen. Auf der ganzen Welt hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir gerettet werden könnten, als nur den Namen Jesus. Vor vielen Jahren, als es noch die DDR gab, Da wagte eine kleine Gemeinde eine große Provokation. Sie fertigte ein riesiges Transparent an und hing es an der Kirche auf. Darauf stand inmitten dieses kommunistischen Staates: Jesus nur ein Name? Nur ein Name Jesus. Merkst du den Unterschied? Jesus nur ein Name? Nur ein Name Jesus. Brennt was in deinem Herzen, wenn du dir dieses Plakat vorstellst und den Namen Jesus hörst? Der rettende Gott tritt dir in diesem Namen entgegen und er fragt dich: Kennst du Jesus? Oder versuchst du immer noch, dich selbst vor Gott und anderen zu rechtfertigen? Kannst du dazu stehen, wenn du einen Fehler gemacht hast, und vergibst du anderen, auch wenn sie es nicht verdient haben? Die Liste dieser Fragen ließe sich beliebig fortsetzen. Aber Paulus bringt es ganz einfach auf den Punkt, indem er in Kolosser 3 sagt: Alles, was ihr tut und was ihr sagt, soll zu erkennen geben, dass ihr Jesus, dem Herrn, gehört. Euer ganzes Leben soll ein einziger Dank sein, den ihr Gott, dem Vater, durch Jesus Christus darbringt. Der dritte Name, mit dem Gott geehrt werden will, ist der Heilige Geist. Jesus sagt, Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wer Christen kennt, die durch schlimme Krankheiten hindurch müssen, der kann immer wieder erleben, wie sehr dieser dritte Name Gottes tröstet. Ich denke da an eine ganze Reihe von Geschwistern, die mich in den letzten Jahren an ihr Sterbebett riefen. Oft war es so, dass sie sich mit letzter Kraft aufrichteten, und dann sagten sie zu mir immer wieder ähnliche Worte: Carsten, die Schmerzen sind gar nicht so schlimm. Auch dass ich mein Erbe geordnet habe, wie ich es wollte, das ist gut, aber gar nicht so wichtig. Das Wichtigste ist, dass ich getröstet bin und dass ich in Frieden mit meinem Herrn sterben kann und dass ich mich freuen kann, jetzt zu meinem Herrn zu gehen. Das sind Predigten, die ich nie vergessen werde. Das sind Worte, mit denen der Name Gottes geheiligt wird, denn in ihnen steckt die ganze Kraft des Heiligen Geistes, der uns tröstet. Und die Bibel verspricht: Wer sich so vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich bekennen am Gerichtstag vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber vor den Menschen nicht kennen will, den werde auch ich am Gerichtstag vor meinem Vater im Himmel nicht kennen. Ross Maas beschreibt eine Erfahrung aus seiner Erinnerungskiste, die mich an diesen Namen Gottes erinnert hat. Als Teenager gab es eine Zeit, sagt er, wo ich die Erwartungen meines Vaters in keinster Weise erfüllte. Er warf mir vor, ich hätte die schlechten Gewohnheiten meiner Freunde angenommen. Als er mein Verhalten nicht länger tolerieren wollte, musste ich zur Aussprache bei ihm antreten. Er fragte mich: Wie heißt du? Ich wusste, was nun kommen würde, und protestierte, aber er ließ nicht locker. Nenn mir deinen Namen. Ich antwortete: Ross. Nein, sagt er dann, ich meine deinen Familiennamen. Ich sagte: Maas. Buchstabiere das. Ich buchstabierte langsam: M-A-R-R-S. Nun, meinte er, klingt das wie Wilson oder wie Johnson oder wie Patterson? Nein, bekannte ich. Dann fasste er mit durchdringenden Augen nach. Dann bist du also gar kein Wilson und kein Johnson und kein Patterson. Und ich erwarte jetzt von dir, dass du dich auch nicht mehr wie einer von ihnen benimmst. Diese Lektion ist meines Erachtens zeitlos. Sie trifft auch auf uns zu. Wie ist dein Name? Du antwortest: Ich bin Christ. Dann buchstabiere das: C-H-R-I-S-T. Und dann lebe bitte wie einer. Gib Gott die Anerkennung, die ihm gebührt, mit deinem Leben. Und du wirst seinen Namen nicht mehr missbrauchen. Amen.